Ich bin super dankbar, in diesen Beruf hineingeschlittert zu sein, ja, mehr oder weniger. Und das mittlerweile mit Herzblut machen zu können, weil ich genau durch diese ganzen, vielen, vielen, vielen Geschichten merke und lerne, wie einfach es eigentlich ist, ein reduzierteres, aber glückliches und erfülltes Leben zu führen. Dazu brauchst du nicht viel.
Ihr Lieben, die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 81 Jahren. Das sind fast 30.000 Tage, an denen wir täglich aufstehen, zur Arbeit gehen, uns kreativ betätigen, Zeit mit der Familie verbringen und mit anderen Menschen in Verbindung gehen. Doch woran erinnern sich Hinterbliebene, wenn man das Zeitliche segnet? Diese Frage hat mich schon lange beschäftigt und deshalb freue ich mich sehr über meinen heutigen Gast. Fabian Donath ist freier Redner und hat in den ersten Jahren seiner Tätigkeit bereits auf 200 Beisetzungen Abschiedsreden gehalten. Unser Gespräch hat mich sehr berührt und mir eine ganz neue Perspektive aufs Leben gegeben und mir gezeigt, was tatsächlich von Wert ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Mein Name ist Daniel Rieber und ich bin auf der Suche nach dem Hier und Jetzt.
Fabian, richtig schön, dass du dir Zeit genommen hast und dass du heute hier bist. Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir nebeneinander saßen auf dem Geburtstag von einer Freundin. Du saßt links neben mir und ein bisschen gequatscht. Und irgendwann habe ich dich gefragt, Fabian, was machst du eigentlich beruflich? Und weißt du noch, was du geantwortet hast?
Ich kann mir vorstellen, dass ich dir gesagt habe, dass ich als Trauerredner auf Beisetzung stehe und dort Menschen die letzte Ehre erweise.
Genau, und das hat ganz, 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 ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf aufploppen lassen und ganz viel Neugier. Und ich habe gedacht, boah, das wäre ein spannendes Gespräch für meinen Podcast. Und umso mehr freue ich mich, dass du zugesagt hast und dass du heute hier bist und wir beide ein bisschen darüber sprechen. Und das erste Fragezeichen, was ich direkt hatte, war, wie kommt man auf die Idee, Trauerredner zu werden? Magst du erzählen, ob es so einen Moment gab in deinem Leben, wo du gesehen hast, ah, das ist es, was ich machen möchte, oder ob das schon immer da war? Das finde ich einfach total spannend.
Ja, das war definitiv nichts, was schon immer da war und in mir rumgegeistert ist. Das ist eine Entscheidung gewesen, die wie so oft im Leben aus einer Verkettung von mehreren Umständen geschah, die ja teilweise weniger schön waren. Ja, mein Papa ist vor ein paar Jahren verstorben, sehr überraschend, was mich sehr getroffen hat. Und ich war auch beruflich in einer eher ernüchternden Position, um es vielleicht mal so zu sagen, und hatte das Gefühl, mich verändern zu wollen und auch zu müssen. Und der Tod meines Papas hat bei mir ganz viel aufgewühlt. Ja, und zum einen auch den Wunsch, Tag der Beisetzung dort die Rede zu halten, die Abschlussrede, wobei ich das vorher noch nie gemacht habe und auch vorher auf sehr wenigen Beisetzungen war und auch gar nicht wusste, was ich dort tue, mich aber dazu entschlossen habe, das machen zu wollen, um ein paar Dinge auch aufzuarbeiten und am Tag der Beisetzung dort auch eben gestanden habe vor meiner Familie, vor Freunden und auch vor Menschen, die ich gar nicht kannte und im Anschluss gutes Feedback bekommen habe, beziehungsweise auch gesagt bekommen habe, wie schön, authentisch und ehrlich sie das auch fanden und eine gewisse Dankbarkeit gespürt. Das war aber dann immer noch nicht die Initialzündung. Es hat dann noch mal ein bisschen gedauert, bis ich über meine Partnerin diesen Impuls bekommen habe und die erste Idee, der erste Gedanke dazu war eher sehr ablehnend, ja, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, mit dem Thema Trauer tagtäglich oder häufig zu tun zu haben, weil ich mich als sehr positiver und optimistischer Mensch sehe und ich das gar nicht zusammenbekommen habe. Und trotzdem hat mich der Gedanke nicht losgelassen. Und ein paar Wochen später, um es jetzt vielleicht abzukürzen, stand ich dann doch auf meiner ersten Beisetzung und einer sehr kleinen und überschaubaren und auch sehr dankbaren ersten Beisetzung, um es so zu sagen. Und habe da meine erste Rede gehalten, kurz vor Weihnachten 2022. Ja. seitdem mache ich das regelmäßig.
Ja, und als wir uns kennengelernt haben, ist ja auch schon ein bisschen was her, da waren es 100 und mittlerweile sind es schon 200, hast du mir letzte Woche erzählt. Das heißt, du hast schon 200 bei 200 Beisetzungen gesprochen, ungefähr.
Ja, ja, mittlerweile schon wieder ein paar mehr, ja.
Da bin ich mir sicher. Meine ganz große Neugier, und da haben wir vorher drüber gesprochen, ist, was bleibt von einem Menschen? Also woran erinnern sich Hinterbliebene? Bevor wir darüber sprechen, lass uns erst nochmal so diesen Rahmen besser verstehen. Worin besteht dein Job? Also ich denke natürlich sofort an den Moment, wo jemand beerdigt wird oder beigesetzt wird und die Trauergemeinde zusammensitzt und dann vorne jemand steht und noch letzte Worte sagt, meistens ja im christlichen Kontext ein Pastor, Priester. Und der Job ist aber größer, beziehungsweise hat noch ganz andere Aspekte, die man so als Teilnehmender von einer Trauerfeier, von einer Beisetzung, übrigens auch das Wort Trauerfeier, da können wir gerne auch gleich drüber sprechen, auch so ein spannendes Wort, wo du meinst ja auch gerade dieses Traurige und gleichzeitig das Positive. Vielleicht schauen wir da gleich auch nochmal rein. Aber erzähl mal, wie dein Job so aussieht, also was dazugehört, was für ein Weg es bis zu dieser Rede gibt.
Grundsätzlich beginnt fast jeder Auftrag mit dem Anruf eines Bestatters, der mich fragt, ob ich an Tag XY Zeit habe, eine Trauerfeier, eine Trauerzeremonie, eine Beisetzung zu begleiten. Mit der anschließenden Übersendung der Kontaktdaten. Ich weiß also zu dem Moment den Namen des oder der Verstorbenen, indem sie mir die E-Mail zuschicken mit den Daten und an wen ich mich zu wenden habe. Meistens auch eine Einordnung, ob es sich dabei jetzt um die Ehefrau, den Ehemann, Tochter, Sohn, Nichte oder eine komplett fremde Person oder zumindest nicht zum Angehörigenkreis zählende Person handelt. Und rufe dort so schnell wie möglich an, ja, wohl wissend, die wissen nicht, wer ich bin, ich weiß nicht, wer diejenigen sind, das ist auch immer mit einer gewissen Grundnervosität verbunden, ja, weil man eben nicht weiß, wie traurig sind die jetzt, wie angegriffen sind, fühlen die sich, wie gefasst sind die vielleicht auch, ne, also musst du schon mit der größtmöglichen Sensibilität einsteigen und der größtmöglichen Offenheit darauf bezogen, was einen da eben erwartet. In den meisten Fällen sind die Menschen erstmal sehr, sehr dankbar, wenn man sich gemeldet hat und dann macht man einen Termin aus für ein Vorgespräch. In so einem Vorgespräch setze ich mich auch in 99% der Fälle ins Auto und fahre zu den Angehörigen nach Hause. In seltenen Fällen trifft man sich mal auf einem neutralen Ort, das kann mal ein Café sein oder ein Restaurant. Ich habe mich auch schon bei mir hier getroffen, wobei wir nicht bei mir in der Wohnung waren, sondern unten im Park gesetzt haben. Das war aber jetzt von gut 200 Reden, ist es ein einziges Mal vorgekommen. Also in den meisten Fällen sitzt man bei den Menschen zu Hause. Und das ist schon recht wild, wenn man sich das so vorstellt. Weil du fährst dorthin, du weißt nicht, was dich erwartet. Du weißt erstmal nicht, wohnen die in einem großen Haus, wohnen die in was für einer Nachbarschaft, wohnen die in einer Mietwohnung, Plattenbau, dies, das, jenes, ja, das geht einem alles durch den Kopf. Und dann wird dir die Tür geöffnet und dort steht ein Mensch, der in einer sehr vulnerablen, verletzlichen, normalerweise Verfassung ist. Und die natürlich auch nicht wissen, was ist der Redner jetzt für ein Mensch, wer kommt da jetzt gleich zur Tür herein? Ja. Und oftmals ist es da schon meine Aufgabe, für einen sicheren Raum zu sorgen und denen die Angst und die Sorge zu nehmen, dass da jetzt jemand ist, der sich vielleicht nicht interessiert oder der nur Dienstag Vorschrift macht und da seine Fragen abrattert. Es gibt natürlich Fragen, die immer Sinn machen. Ich gebe mir auch kein zeitliches Limit, dass ich jetzt sage, nach einer Stunde bin ich dort wieder raus. Ich lasse das Gespräch oftmals fließen. Manchmal ist es so, dass die sofort mit der Geschichte der letzten Monate einsteigen, ne? Es dann darum ging, dass der oder diejenige sich dem Tod genähert hat. Dann lasse ich die das meistens erstmal erzählen, ne, weil ich merke, das muss raus. Da ist jemand, den kennen die nicht, den können die das erzählen. Und nehme das auf, versuche das dann irgendwann wieder einzufangen, ein bisschen abzubinden und dann wieder eine Struktur reinzubekommen. Und das ist sehr, also braucht man schon ein gewisses Einfühlungsvermögen und auch eine große Neugier und Grundinteresse, um zu verstehen, wer denn der oder diejenige ist, um die es hier eigentlich geht, weil das ist mein Hauptantrieb, ne, die Essenz des Menschen zu verstehen, um dann auch eine schöne, persönliche, würdevolle Rede letztendlich schreiben zu können. Und wenn ich mich dann dort verabschiede, sind die meisten fast immer sehr, sehr happy darüber, weil die sehen mich und denken zuallererst, glaube ich, oftmals, Mensch, der ist aber noch recht jung. Ne? Weil wie du es eben schon gesagt hast, ne, früher waren das überwiegend Pfarrer oder Geistliche, die auch heute noch kirchliche Beisetzungen leiten. Die sind oftmals schon im gewissen Alter und ich entspreche jetzt, glaube ich, nicht dem typischen Bild eines Trauerredners. Und manchmal spüre ich da auch eine gewisse Grundüberraschung, wenn ich dann einmal vor der Tür stehe. Die merken aber sehr schnell, dass ich jemand bin, der wirklich interessiert ist. Und oftmals umarmen wir uns dann schon zur Verabschiedung. Wenn ich da 1,5, 2 Stunden gesessen habe und die mir ihr Herz ausgeschüttet haben, und das ist es ja grundsätzlich, dann hast du da in kurzer Zeit schon so eine tiefe Bindung aufgebaut, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ja. Dann fahre ich nach Hause, lasse das oftmals sacken über Nacht, was mir erzählt wurde. Ich mache auch nicht mehr als ein Vorgespräch am Tag, weil ich die Geschichten sich nicht miteinander vermischen lassen möchte, wenn ich jetzt vielleicht noch eine zweite Person mir das die Lebensgeschichte einer zweiten Person anhöre. Und am nächsten Tag schreibe ich die Rede. Ja, wenn ich das schaffe. Das ist immer so mein Wunsch, am nächsten Tag die Gedanken zu Papier zu bringen. Dann sind sie noch frisch, dann habe ich das noch in meinem System, ja, ich habe natürlich meine Aufzeichnung gemacht und das ist der zweite Teil und der dritte Teil, man kann sich so ein bisschen dritteln, die Arbeit ist dann tatsächlich der, wenn es am Tag der Beisetzung auf den Friedhof geht, in den Friedwald, an die See, ja, um dann dort eben zusammen mit den Angehörigen nicht nur die Rede als solches vorzutragen, sondern auch früher da zu sein, mit denen zu reden, die Blumen mit abzunehmen, zu schauen, haben die noch Wünsche, müssen die mal in den Arm genommen werden, wollen die ihre Ruhe haben, ja, das versuche ich alles zu erfüllen und dann auch bis zum letzten Moment da zu sein, wenn die sich dann tatsächlich verabschieden und dann ist der Auftrag erledigt.
Danke für den Einblick. Mir ganz viele Notizen gerade gemacht, weil ist einfach so spannend, so jeder einzelne Aspekt davon. Wo ich am meisten Schwingungen wahrgenommen habe, resoniert habe, war dieses ehrliche Interesse am Menschen. Das ist Neugier an der Essenz des Menschen. Also muss ich ja bewusst machen, du hältst eine Rede über eine Person, die du nie kennengelernt hast und nie kennenlernen wirst. Und du näherst dich dieser Person an, indem du mit Hinterbliebenen sprichst. Und dann stehst du da in einem sehr intimen Kreis und sprichst mit Menschen, die diese Person kennen und hältst aber keine Rede, die so Standardfloskeln sind, irgendwelche Bibeltexte oder irgendwelche Klassiker, einfach Zitate oder so, sondern du erzählst ja eine persönliche Geschichte oder du versuchst die Essenz dieses Menschen rauszubringen. Und ich glaube, das ist nur möglich, wenn man ehrliches Interesse hat. Hast du da Anekdote oder eine Erfahrung, die du teilen kannst, woher dieses ehrliche Interesse kommt, beziehungsweise wie sich das in so einem Moment äußert, wie du das spürst?
Das ist erstmal grundsätzlich eine Eigenschaft, die mir in die Wiege gelegt wurde. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der im Freundeskreis gerne tiefer eingestiegen ist, was das Wohlbefinden meiner Freunde angeht, auch meiner Familienmitglieder. Küsst man auch hier und da mal an eine Wand, weil das nicht erwünscht ist, aber ich bin schon so ein Deep Talker, wenn man das nennen möchte. Mich interessiert das einfach und ich habe auch das Gefühl, dass den Angehörigen schuldig zu sein, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Also ich hätte eine ganz große Hemmschwelle und ganz ungutes Gefühl, mich dorthin zu stellen und über jemanden zu sprechen, den ich nicht zumindest gut verstanden habe. Ich habe natürlich in 2 Stunden oder manchmal auch nur in 1 Stunde gar nicht die Möglichkeit, da bis ins letzte Detail einzusteigen. Die Illusion mache ich mir gar nicht. Aber ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, ob derjenige jetzt eher introvertiert, extrovertiert ist, ob der auf Partys gerne im Mittelpunkt gestanden hat, ob der ein strukturierter, organisierter Mensch war, sie. Das lässt sich alles ganz gut herausfinden mit den richtigen Fragen und mit Beispielen, die ich mir erzählen lasse. Und ich glaube, dass die meisten Angehörigen darüber auch sehr glücklich sind, dass da jemand ist, der da eben tief einsteigt. Und dass es für die auch nochmal heilsam ist. Und ganz oft bereiten die sich natürlich auch auf ein Vorgespräch vor. Ich schicke denen auch vorab eine E-Mail mit ein paar Fragen und einem kleinen Grundgerüst, was sie machen können, aber auch nicht müssen. Und trotzdem ergeben sich im Laufe des Gesprächs immer wieder Geschichten, da haben die stellenweise seit Jahren auch nicht mehr dran gedacht. Ja, wenn du mit den Kindern von Verstorbenen sprichst und ich frage die, was sie für einen Papa oder für eine Mama gehabt haben, gerade zu Kindheitszeiten, da kommen Sachen raus, das ist für die verschütt gewesen und auf einmal ist es wieder da und das kann natürlich super emotional sein. Das kann traurig sein, aber oftmals ist es auch sehr schön, weil es nochmal die Bindung aufzeigt, die man untereinander hat. Und für mich ist es dann auch immer sehr, sehr schön zu beobachten, was da mal war.
Das macht für mich total Sinn. Und gerade auch, wo du gesagt hast, erzählt mal Geschichten. Also was habt ihr erlebt oder eine Anekdote von dieser Person? Das hilft auch noch mehr, als wenn es nur so Adjektive sind. Ne? Um es wirklich so erlebbar zu machen.
Ja.
Ich musste gerade dran denken, ich habe mich noch nicht so viel mit dem Tod beschäftigt und habe auch noch nicht so viele Situationen in meinem Bekanntenkreis, in meinem Leben gehabt. Ich erinnere mich vor allen Dingen an den Tod meiner Oma. Und woran ich mich da besonders erinnere, ist, dass mein Vater, wahrscheinlich auch die anderen Hinterbliebenen, aber mein Vater sehr damit beschäftigt war, zu organisieren und sehr wenig Zeit hatte, wirklich zu fühlen und zu reflektieren und zu trauern. Und dass so zwischen dem Moment, wo man das erfährt, dass jemand verstorben ist, und der Beisetzung, stelle ich mir so vor, dass es eigentlich so ein, okay, ich muss jetzt funktionieren und ich muss organisieren und das muss alles gut sein. Und meist kommt danach dann erst so ein Low, wo man dann wirklich auch in die Trauer gehen kann. Würde mich interessieren, ob du es auch so wahrnimmst, aber noch spannender finde ich, wie ist dann dieses Gespräch dann mit dir, ist ja dann vielleicht sogar das erste Mal in dieser Zeit so ein Raum, wo man einfach eine Stunde sich erinnert und über die Person spricht und reflektiert, oder?
Durchaus, ja. Also alles, was du sagst, ist richtig. Viele sind das erste Mal in der Situation, dass sie sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen müssen, weil es ein naher Angehöriger ist, der dort verstorben ist. Und du kommst dort tatsächlich recht schnell in so eine Mühle rein. Ja, je nachdem, ob da jetzt auch vielleicht, ob da jemand im Heim gelebt hat oder alleine in der Wohnung, die jetzt aufgelöst werden muss. Ja, es hört ja mit der Beisetzung als solches, es hört ja nicht auf. Da gehören meistens noch andere Sachen mit dazu. Und die bündeln Energie, die bündeln Zeit und die hindern die Hinterbliebenen oftmals daran, tatsächlich die Trauer zuzulassen. Ja, also man hört schon regelmäßig, ich funktioniere gerade nur und ich habe noch gar nicht geweint. Und das, da schwingt auch oft so ein Vorwurf sich selbst gegenüber mit, ja, wo ich dann auch sage, dass Trauer sowieso immer eine individuelle Sache ist und man sich da auch nicht mit anderen vergleichen darf und dass sie früher oder später sich ihren Weg bahnen wird. Und gerade die Menschen, die in einem Vorgespräch noch sehr rational und funktionierend wirken und dann vielleicht sogar noch sagen, ich werde bestimmt auch selbst bei der Beisetzung nicht weinen. Aus denen bricht es dann auch oftmals aus. Ja, ich habe erst letztens wieder eine Beisetzung gehabt, da war Die Tochter, die war super fröhlich. Also es war schon fast schwer zu greifen und ein bisschen seltsam in der Situation, weil die hatte eine ganz starke Energie und die hat recht viel gelacht und ein offenes Wesen gehabt. Und am Tag der Beisetzung auch, als wir uns getroffen haben, eine halbe Stunde vor Beginn, bin ich noch zu den Angehörigen hin und da war sie auch und hat sie ganz fest in den Arm genommen und mir gesagt, dass sie sich so sehr freut und dass wir das jetzt alles hinbekommen. Halbe Stunde später in der Kapelle war die tief traurig. Und das war auch, also ne, das war auch richtig und wichtig, dass das dann so war. Ich glaube, das hat sie genauso überrascht wie mich und wie die andere.
Ja, kann ich mir vorstellen. In meiner Arbeit als Coach, als Autor, auch als Podcaster, geht es häufig um Innehalten und um Reflexionsräume. Und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass die meisten Menschen so im Rush sind, am Laufen und Funktionieren, dass alleine dieses einen Moment Innehalten, kurz einmal durchatmen und sich einen Moment zu nehmen, um zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich gerade? Wo will ich eigentlich hin? Laufe ich in die richtige Richtung? Dass das schon Gold wert ist. Also das ist einfach so der Teil des Jobs ist, die Menschen kurz einmal anzuhalten, zu entschleunigen und zu fragen, wo willst du eigentlich hin? Und das kann ich mir so gut vorstellen bei so einer Trauerrede, bei diesem Vorgespräch, die sind so in diesem Funktionieren und dann sitzen sie eine Stunde mit dir und merken auf einmal, da ist ein Mensch, also nicht nur eine Rolle, wie sie vielleicht vorher einen Verkäufer von einem Sarg vielleicht kennengelernt haben oder jemand, mit dem sie bürokratische Sachen geregelt haben, mit wie kann ich auf das Bankkonto zugreifen und so. Und auf einmal sitzt da ein Mensch, der ein echtes Interesse an mir hat, dem Hinterbliebenen und an der Person und gibt mir das Geschenk, eine Stunde, vielleicht auch länger darüber zu sprechen und mir selber auch die Frage zu stellen, wie erinnere ich mich eigentlich an diese Person? Das finde ich einfach so herzerwärmend, irgendwie so, ist irgendwie richtig schön. Und für mich löst sich gerade auch schon so eine Frage auf, aber vielleicht hast du noch eigene Gedanken dazu, nämlich, ein Tod ist was sehr Trauriges. Und gleichzeitig ist es aber auch so ein Moment des Menschseins, wo man auch wertschätzt, Mensch zu sein, zu leben, wo man das Leben einer Person wertschätzt und also was zutiefst Menschliches und dadurch ja auch was sehr Schönes. Ist das so auch deine Wahrnehmung oder was wären deine Worte, warum es nicht nur was Trauriges ist, was du machst?
Nicht nur traurig ist es, vor allem aus der Perspektive, dass ganz oft eine große Dankbarkeit mitschwingt bei den Hinterbliebenen. Dankbarkeit darüber, das kann aus verschiedensten Richtungen kommen. Dankbarkeit darüber, dass der oder diejenige ein langes Leben gehabt hat. Dass dieses Leben vielleicht sogar noch ein erfülltes Leben war. Ein erfülltes Leben nicht in dem Sinne, dass es da großen Reichtum gab oder Statussymbole oder mannigfaltige Reisen. Das kann eine ganz kleine Welt sein. Das können Menschen sein, die den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und fliehen mussten, um dann in irgendeinem Dorf, wo sie niemanden kannten, neue Wurzeln zu schlagen und dort über Jahrzehnte hinweg einen kleinen Hof aufgebaut haben, als Selbstversorger gelebt haben, mit sich selbst im Reinen waren, als Eheleute, aber auch mit der Nachbarschaft und nie mehr wollten und brauchten, ja, wo dann die nächste Generation sich weiterentwickelt hat und die dann Eltern geworden sind, Großeltern geworden sind. Und wenn man dort sitzt und solche Geschichten hört, natürlich von Trauer getragen, aber auch von Dankbarkeit darüber, dass man dort Teil sein durfte und dass man schöne Werte mitgegeben bekommen hat, wie Bescheidenheit und Bodenständigkeit und dass es gar nicht viel braucht, um ein glückliches Leben zu führen für manch einen oder ja, für vielleicht mehr Menschen, als man gemeinhin denken mag, dann ist es was Schönes, dann ist es was Tolles und es ist auch regelmäßig Teil meiner Reden, dass Trauer so schwer und stark und belastend sie sich anfühlen kann, gerade in so einem Kontext, früher oder später Platz macht für schöne Gefühle, für das Gefühl, eine tolle gemeinsame Zeit gehabt zu haben, für das Gefühl, schöne Sachen beigebracht zu haben, tolle Vorbilder gehabt zu haben und darüber dankbar zu sein. Ja, das spielt schon oft eine Rolle.
Ja, da waren so viele schöne Worte gerade dabei. So, was macht ein erfülltes Leben aus? Und das, zum Teil hast du es gerade auch schon beantwortet. Und das ist ja so die Leitfrage in diesem Gespräch heute. Was ist das, woran man sich erinnert? Und das ist ja genau deine Aufgabe. Also du unterhältst dich mit einer Person und guckst, was ist die Essenz? Was ist das, wie die Person in Erinnerung bleibt? Und dann bringst du das in eine Rede, in eine Form. Du hast gerade ein paar Worte schon gesagt, gerne noch mal ein bisschen ausführlicher. Also wenn du eine Rede hältst, jetzt nach 200 Reden, was sind die Dinge, die häufiger vorkommen oder wo du auch so ein Leuchten in den Augen der Hinterbliebenen siehst und merkst, dass ihnen das wirklich was bedeutet?
Immer wiederkehrende Eigenschaften und Werte sind Grundtugenden, die wir oftmals gar nicht mehr als wichtig erachten. Es sind Dinge wie Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, die von mir eben genannte Bescheidenheit, dass man füreinander da ist, dass man offen ist, dass man zuhört, ja, den Kindern gegenüber, dass man sie zur Schule bringt und wieder abholt, dass man gemeinsam Hausaufgaben macht. Also wirklich Grundtugenden, wie sie, glaube ich, auch von Seiten der Kirche tatsächlich auch propagiert werden, die so einfach sind und die auch nichts kosten, ja, wofür man kein Geld braucht. Das ist ein immer wiederkehrender Grundtenor, bei denen du merkst, dass die Leute darüber extrem dankbar sind und extrem glücklich, dass der oder diejenige so war, wie sie war, zutiefst menschlich. Ja. Also ich erinnere mich da an einen Berufskraftfahrer, der regelmäßig unterwegs war, der LKWs gefahren ist und viele, viele, viele hunderte Kilometer unterwegs war und wirklich Malocher war, der trotzdem immer, wenn er zu Hause war, sich um seine Frau und seine Kinder gekümmert hat, der den Schalter umgelegt hat und für die Familie da war, Zeit mit denen regelmäßig in die Pilze gegangen ist, Ausflüge gemacht hat am Wochenende, ja, Grillen gewesen im Gartengrundstück, solche Sachen. Es sind oftmals die einfachen und kleinen Dinge, die bleiben. Ja.
Die kleinen Dinge, die kleinen Anekdoten, die kleinen Erinnerungen, in denen ganz, ganz viel Menschlichkeit, Liebe, Verbindung liegt. Aber was ich gerade spannend fand, war, du hast die Kirche angesprochen, die christliche. Diese Werte, die du genannt hast, die sind ja eigentlich religionsübergreifend, also in welche Religion man auch schaut. In allen Religionen gibt es ein Wertesystem und dieses Wertesystem ist nicht, verdien so viel Geld wie möglich, sei der coolste Typ, sondern das Wertesystem sind genau diese Punkte, die du eben genannt hast. Und in dieser modernen Welt, in der wir leben, in der Kirche zumindest in meinem Alltag und in meiner Bubble kaum eine Rolle spielt, habe ich manchmal das Gefühl, dass diese Werte fehlen. Also dass sie nicht so einen Stellenwert ist auch schön, dass das Wort Wert schon drin bekommen, ja. wie in der Zeit. Und ich merke, dass in meinem Sein, in meiner Arbeit, in meinem privaten Leben, ich diese Werte finde in Achtsamkeit, in Yoga, im Buddhismus. Und ohne jetzt irgendeiner Religion dort angehörig zu sein, sie für mich eine große Rolle im Leben spielen. Wieder, nachdem es eine Zeit lang fast gar keine Rolle gespielt hat, so im Alltag. Beobachtest du das auch so?
Also erstmal kann ich dich dafür beglückwünschen, dass du diesen Weg für dich gefunden hast. Und ich teile deine Einstellung auch. Ja. Du hast es vorhin schon kurz gesagt. Man hat das Gefühl, wir ertrinken in To-Do-Listen und rushen von einer Aufgabe zur nächsten. Der Griff morgens zum Handy ist nur ein Finger weit entfernt. Ja, du fängst an, dich mit Nachrichten zuzumüllen, währenddessen du noch im Bett liegst. Man wird nicht auf gesunde Ernährung, auf ausreichend Sport und rennt Idealen hinterher, die eigentlich gar nicht erstrebenswert sind, weil wir das Gefühl bekommen, dass wir es machen müssen und weil es auch so viele um uns herum tun. Und mir persönlich, ich bin super dankbar, in diesen Beruf hineingeschlittert zu sein, ja, mehr oder weniger, und das mittlerweile mit Herzblut machen zu können, weil ich genau durch diese ganzen vielen, vielen, vielen Geschichten merke und lerne, wie einfach es eigentlich ist, ein reduzierteres, aber glückliches und erfülltes Leben zu führen. Dazu brauchst du nicht viel. Also, ne, wenn ich mir, wir haben eingangs über meine, kurz über meine Kinder gesprochen. Ich bilde mir ein, dass ich eine ganz andere Aufmerksamkeit den beiden gegenüber habe und dass das auch zurückkommt, ja, dass wir auf einer ganz anderen Art miteinander kommunizieren, eben weil ich es schaffe, meine Gedanken, die ich vielleicht in dem Moment habe bezüglich Arbeit oder was also zu tun ist oder angeblich zu tun sein sollte, zur Seite zu schieben und mich darauf einzulassen. Ja, das Thema Achtsamkeit, was du eben angesprochen hast, super wichtig und das wirkt sehr befreiend. Also das ist ein sehr schönes Gefühl, das zu merken und in den eigenen Alltag zu integrieren. Und ich bin da super happy, dass ich das so oft regelmäßig gespiegelt bekomme von Menschen, die die mehrere Jahrzehnte Erfahrung, also Erfahrungsvorsprung mir gegenüber haben. Und wenn da jemand mit 80, 90 von uns geht und die Hinterbliebenen sind Schritte von erfüllten und glücklichen gemeinsamen Miteinander, dann muss ja dort irgendwas sein, was die richtig gemacht haben. Das sind dann meistens diese Aspekte.
Du hast mich beglückwünscht dazu und ich habe Lust, da noch zu teilen, dass ich das zwar für mich erkannt habe, aber es mir sehr schwer fällt, das im Alltag zu leben und mich daran zu erinnern. Und gerade deshalb ist mir meine Praxis, meine Achtsamkeitspraxis, zum Yoga zu gehen, zu einem Singing Circle zu gehen, mit Freunden sich zu treffen und so Zeremonien zu machen, so wichtig geworden, weil es mich immer wieder daran erinnert, was eigentlich zählt. Weil auch ich, wie wahrscheinlich fast alle, dann wieder im Alltag gefangen sind und denken, irgendwelchen Dingen hinterher rennen zu müssen, die man wichtig achtet. Und genau, du hast eben Kinder angesprochen. Im Vorgespräch haben wir ein bisschen über unsere Kinder gesprochen. Und wie ich ja auch im Podcast schon öfter erzählt habe, bin ich vor einem halben Jahr Papa geworden. Und ich merke, dass diese kleinen Momente, ich denke zum Beispiel gerade dran, als sie heute Morgen aufgewacht ist und ihre Augen aufgemacht hat in der Trage, also so direkt unter mir war, und wir uns angeguckt haben und das Erste, was sie gemacht hat, ist Lächeln. Und dieser eine Moment, diese Verbindung hat so eine Wertigkeit. Ne? So was anderes als 10.000 Likes bei einem Post oder 1.000 verkaufte Bücher oder sowas. Es ist einfach nur, da ist ein menschliches Wesen, das ein Angucken sich freut. Und das sind so die kleinen Momente, in denen man spürt, was tatsächlich zählt. Was nicht heißt, dass die anderen Sachen nicht auch Spaß machen können und dass es nicht auch gut ist, einen guten Job zu haben und eine Sicherheit zu schaffen und so. Mag ich ja auch alles sehr gerne. Aber manchmal sind wir da so gefangen drin, dass wir vergessen, was tatsächlich Menschen ausmacht.
Ja, voll. Das schleicht sich eben ein. Ne? Sowohl das Arbeitsrädchen oder Rad, in dem man sich befindet, ja, das greift dann schneller um sich und verselbstständigt sich, wenn man nicht drauf achtet. als auch die von dir angesprochenen Retreats, die du halt für dich machst, ne? Also Yoga, zum Yoga zu gehen oder Singing Circles, alles Sachen, die ich so langsam auch versuchen möchte in meinem Leben zu implementieren, weil das, was du eben sagst, ist komplett richtig. Ich bin oder wir sind uns dieser Thematiken bewusst und trotzdem rutscht man ja schneller als einem lieb ist wieder rein. Ne? Also das frühmorgendliche Aufstehen und sofort am Laptop sitzen und Mails checken verselbstständigt sich ja dann oftmals von alleine. Da ist es wichtig, dass man sich immer wieder resettet so ein bisschen.
Das kennst du auch als Selbstständiger, ne?
Ja, da sprichst du ein, also soll ich dazu kurz was sagen? Im Thema Selbstständigkeit und wie, ja. Also es sind jetzt gut 1,5 Jahre, 2 Jahre sind es ja noch gar nicht. Ich habe ja Weihnachten 2022 damit angefangen, da war ich ja auch noch in der Teilzeitanstellung. Ne? Habe mich dann im Februar, Ende Februar, März 23 dazu entschlossen, in die komplette Selbstständigkeit zu gehen. Was natürlich ein riesiges Abenteuer und eine ganz große Umstellung für mich war und auch immer noch ist, weil ich bin eigentlich jemand, ich lebe ganz oft oder ich habe ganz oft in den Tag hineingelebt. Also so Dinge wie Selbststruktur, sich zu organisieren, selber dafür verantwortlich zu sein, das habe ich mir jetzt alles zu einem gewissen Teil selber draufbringen müssen und lerne auch gerade erst, was es heißt, auch mal Nein zu sagen. Ne? Dieses immer wieder einen neuen Auftrag annehmen und also nicht mal aus dem Gefühl heraus, ich muss jetzt unbedingt meine Miete bezahlen und schaff's diesen Monat nicht. Das hat sich sehr schnell selbst getragen, aber Angehörige wünschen sich mittlerweile mich oft als Redner, weil sie mich vielleicht schon mal irgendwo gesehen haben, weil die Reputation eine gute ist, weil sie, wenn sie beim guten Bestatter sitzen, 3, 4 Redner zur Auswahl vorgestellt bekommen und wenn die sich für mich entscheiden, dann aus dem Grund heraus, dass ich ihnen vielleicht irgendwie sympathisch bin, dass sie wissen, ich bin jetzt nicht der Redner, der einen tabellarischen Lebenslauf runterrattert, sondern ich versuche eben eine schöne Lebensgeschichte zu erzählen und vielleicht auch ein Schmunzeln mit einzubauen, ja, weil ich immer bemüht bin, die Leute nicht noch mehr in ihre Trauer zu ziehen. Die sind schon traurig genug. Ja, ich meine, Aufgabe ist es, einen würdevollen und angemessenen und vielleicht auch in Teilen humorvollen Abschied zu gestalten. Es gibt es auch. Und manche Leute wünschen sich das auch. Es werden tatsächlich immer mehr. Also ich bekomme oft gesagt, bloß keine tieftraurige, melodramatische Rede. So, das wollen wir nicht. Wir wollen uns in mit all der Herzensfreude und Wärme an XY erinnern. So, und dann, wenn der Bestatter sowas hört, dann weiß der, die sollten mit dem Donut zusammenarbeiten. Und wenn der mich dann anruft und fragt, hey, hast du an dem Tag noch Zeit? Und ich gucke in meinen Terminkalender und sehe, hey, ich habe da schon 5 Beisetzungen in der Woche, das ist eigentlich schon knirsch und ich muss noch 2 Reden schreiben und noch 3 Vorgespräche führen, sage ich dann oftmals trotzdem ja, aus einem Gefühl heraus, für die Leute jetzt da sein zu wollen, weil die sich eben nicht gewünscht haben. So, und das langsam zu lernen, da eine gute Mitte zu finden, das ist super schwer, gerade jetzt im Sommer, wo es dann heißt, ich gehe jetzt nochmal 2 Wochen in Urlaub, 2 Wochen, in denen ich eben kein Geld verdienen kann und auch nicht arbeiten möchte, wo ich mal den Kopf freischalte, muss ich also auch ein bisschen vorarbeiten und das sind alles jetzt so Dinge, die sind für mich völlig neu, absolut spannend und auch abenteuerlich, auch definitiv im Grenzbereich führend, aber so langsam habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen, dass ich wenigstens auf dem richtigen Weg bin. Ja. Eine spannende Erfahrung.
Ja. Du hast gerade von Schmunzeln gesprochen und Humor angesprochen. Und ich habe da in dem Moment so eine Erleichterung gespürt. Und ich kann mir vorstellen, dass, also wenn ich jetzt mal, was ich bisher noch nicht getan habe, drüber nachdenke, was wünsche ich mir für eine Trauerfeier, wenn ich gehe, wenn ich nicht mehr da bin. Fände ich es, glaube ich, schon schön, wenn es so eine Andächtigkeit gibt, so ein Moment, wo man gemeinsam sich erinnert, wo man gemeinsam innehält, wo man gemeinsam so das Leben wertschätzt und eine Dankbarkeit hat für Begegnungen, für gemeinsame Erfahrungen. Und dann wäre es mir aber auch wichtig, dass es eine Art von Feier ist, also dass man gemeinsam das Leben feiert, also dass ich gelebt habe und dass die anderen noch leben, sonst wären sie ja nicht da und die Hinterbliebenen. Und da finde ich, dass Humor, glaube ich, was total Befreiendes sein kann in so einem Moment. Also auf dieser Reise, die man bei so einer Trauerrede gemeinsam durchläuft, so eine Erlösung sein kann. Ich darf auch weiter das Leben genießen, lachen, Spaß haben. Und ich bin jetzt nicht dazu verdammt, weil eine Person gestorben ist, die nächsten 3 Jahre, 10 Jahre bis zum Lebensende zu trauern. Ausschließlich zu trauern.
Ja. Die Trauer darf ihren Platz haben. Die Trauer ist auch wichtig, um die entstandene Wunde heilen zu lassen. Aber es wird eine Narbe wird übrig bleiben. So, aber die kann man irgendwann auch liebevoll betrachten und streicheln und dabei auch als schön empfinden, ja, weil sie zu mir gehört, zu mir, zu unserem Leben, was wir gemeinsam hatten. Und was du eben gesagt hast, trifft meine Herangehensweise an und mein Verständnis meiner Arbeit eigentlich ganz gut. Ja, du hast von Andacht gesprochen, von Anteilnahme, von einem würdevollen und auch seriösen Verabschieden, ja. Und das ist immer gegeben. Das ist mein Anspruch, den ich habe, weil das ist auch die Erwartungshaltung der meisten Menschen, die auf eine Trauerfeier kommen. Und das haben sie auch verdient. So soll es auch sein. Das ist keine Klamauk-Veranstaltung. Das ist da völlig falsch. Aber es gibt immer wieder auch Menschen, die waren eben bekannt dafür, dass sie witzig waren, dass sie Spleens hatten, dass sie immer die gleichen Witze erzählt haben, dass sie die Menschen auf ihre Seite geholt haben, dass sie im Mittelpunkt standen, dass das Leben voller Anekdoten war. Und wenn diese Anekdoten erzählt werden und ich merke, das sind genau die Eigenheiten und die Eigenschaften des oder derjenigen, dann versuche ich das mit einzubauen. Und dann sind viele auch in so einer Trauerfeier, und da sind wir ja auch bei dem Begriff, ne, haben wir ja eingangs schon gesagt, beides hat seine Berechtigung, immer je nachdem, wie der oder diejenige als Mensch eben war. Und viele gehen mit einer Erwartungshaltung auf eine Trauerfeier, dass sie jetzt zum x-ten Male das zu hören bekommen, was sie schon immer gehört haben, gerade ältere Menschen, denen das Thema Tod leider eben auch präsent ist, oftmals präsenter als bei uns. Und wenn dann dort vorne jemand steht, der auf einmal, ein oft gehörtes Zitat des oder derjenigen präsentiert oder da auf solche spleenigen Eigenschaften eingeht und die Leute sich das Schmunzeln oder das Lachen zuerst verkneifen wollen, weil sie, ich glaube, der erste Gedanke ist dann ganz oft, ich bin auf einer Trauerfeier, ich darf doch hier nicht lachen. Und dann nimmst du sowas mal 1-2 Mal und dann gucken dich, dann merkst du, dass die Leute, die vielleicht erst ein bisschen abwesend und eher so, ich muss jetzt hier zwangsläufig sein, weil man so das von mir erwartet, dass die dann nach 5 bis 10 Minuten ihren Blick öffnen und anfangen, dir in die Augen zu schauen, weil sie merken, hey, da steht ja jemand, der macht das intensiver und individueller, als ich es bisher kenne. Und solche sind es dann, die auch nach einer Beisetzung zu dir kommen, neben den engen Angehörigen, die einen hoffentlich noch mal in den Arm nehmen, die dann auch sowas sagen wie, sie haben es geschafft, für 30 Minuten noch mal meinen Freund oder meine Freundin aufleben zu lassen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, von all den Menschen, die da sind, ob da jetzt 10 Leute sitzen, 50 oder 150, ich bin in fast allen Fällen, bin ich derjenige, der die Person gar nicht kannte. Ich kannte ihn oder sie am allerwenigsten. Und wenn dann aber jemand zu mir kommt, der sagt, mein Freund war für 30 Minuten nochmal lebendig, also 40, und dabei Tränen in den Augen hat, dann ist das eine Dankbarkeit und ein Feedback, das ist gar nicht aufzuwiegen mit Geld, mit Honorar oder mit irgendwas anderem. Das ist ehrliche, tief empfundene Dankbarkeit, und das ist was sehr, sehr Kostbares. was sehr, sehr schön ist. Ja.
Das ist ein.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, aber.
Doch, doch. Und das, ich habe gerade gedacht, das wäre ein sehr schöner Abschluss, aber ich habe noch ein paar Fragen und habe Lust, noch ein bisschen tiefer zu gehen. Ich habe mir noch drei Dinge notiert. Und wenn du Lust hast, gehen wir da nochmal rein und du kannst schauen, was davon du beantworten möchtest, wie persönlich du erzählen möchtest. Das erste ist, wir haben über Religion gesprochen und du bist ja freier Trauerredner. Das heißt, erstmal an keine Religion angeknüpft. Welche Rolle spielt bei deinen Reden und für dich persönlich Glauben? Gar keine Rolle oder gibt es da eine Art von Glauben, die dir wichtig ist und die auch in die eine oder andere Rede Platz findet?
Also Glauben spielt für mich persönlich keine große Rolle. Ja, ich bin konfessionslos und ich implementiere nur auf Nachfrage mal ein Bibelzitat oder das Vaterunser. Ja. Da aber auch direkt mit der Offenheit und mit dem Eingeständnis meinerseits, dass ich dass es mit mir als Fabian Donat eigentlich recht wenig zu tun hat und ich das dann auf Wunsch der Angehörigen mache. Glauben spielt für mich insofern eine Rolle, dass ich Glauben, einen immer stärkeren Glauben finde an die Kraft, die in mir schlummert und ein Selbstverständnis darin, dass ich das gerne mache und dass ich einen tollen Job habe, den ich machen kann und dass ich Eigenschaften mitbringe, die mich das Ganze auch gut machen lassen. Aber ansonsten erschöpft sich der Glaube für mich darin, dass ich hin und wieder in wirklich tollen Kirchen gehe und hinter mir das Kreuz mit Jesus vielleicht an der Wand hängt und ich das schon als sehr erhaben und anmutig und sakral empfinde und das auch nochmal eine ganz andere Schwingung ergibt als in einer kleinen Kapelle, die vielleicht früher einfach mal eine Garage war, das gibt es auf Dörfern, ja. Da hat man noch den Gummigeruch in der Nase gefühlt. Das ist schon was anderes und gleichzeitig passiert das auch gar nicht so häufig, weil die meisten Kirchen, gerade außerhalb Berlins, aber auch in Berlin, da darfst du als Redner nur dann sprechen, wenn du tatsächlich da bist. So, da darf ich als freier Redner eigentlich selten rein. Genau.
Die zweite Frage, die ich noch habe, ist, das fand ich ganz spannend, als ich auf deiner Webseite war, die man in den Shownotes findet, wenn man Lust hat, mehr über dich zu erfahren, habe ich gesehen, dass du Trauerredner und Trauredner bist. Und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass die beiden Worte Trauer und Trauen so nah aneinander liegen. Das heißt also, du sprichst nicht nur auf Beisetzungen, sondern auch auf Hochzeiten. Und da interessiert mich natürlich, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede? Oder macht das Sinn, dass eine und dieselbe Person beides macht?
Ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Entschuldige. Und ich bin auch nicht der Einzige, der das macht. Ich glaube, der klassische Einstieg in diese Form des Redner-Daseins ist eher der, über die Hochzeiten zu gehen, weil das natürlich mit einer ganz anderen Gefühlswelt und Gefühlslage verbunden ist. Ja, da geht es um große Freude, um Liebe, um Leben, ja, um neues Leben, was in der Form so oftmals beginnt. Und trotzdem hat das auch sehr große Gemeinsamkeiten und meine Arbeit als Trauerredner hilft mir ungemein auch Traureden zu gestalten, weil auch bei Hochzeiten habe ich es mit einem Paar zu tun, welches ich nicht kenne. Ja, ich fahre auch dort zu Menschen, die sind mir komplett fremd eingangs, unterhalte mich mit denen darüber, was sie als Menschen ausmacht. Natürlich hast du dort nochmal einen anderen Fokus darauf, wie ist die Kennenlerngeschichte, wer hat wem, wann, wo den Antrag gemacht. Das ist vielleicht für Abenteuer zu berichten, welche Probleme, welche Herausforderungen gab es schon bei euch, wo seht ihr euch in 5 Jahren etc. pp. Also ne, da geht es um ist man mitten im Leben drin, inhaltlich, und trotzdem muss ich auch da erstmal einen Raum schaffen, Vertrauen aufbauen, die richtigen Fragen stellen, Grundinteresse haben, um meine Informationen zu bekommen, die ich möchte. Und natürlich stehe ich dann am Tag der Hochzeit genauso vor einer großen Gruppe Menschen und bin derjenige, auf den sich alles, auf den sich alles fokussiert. Die Rede als solche ist natürlich eine andere, aber es sind meine Worte, die ich geschrieben habe, und die Sicherheit, vor Menschen zu stehen und zu reden, brauchst du sowohl bei der einen als auch bei der anderen Sache. Also es sind ähnliche Tätigkeiten, auch wenn sie sich auf verschiedenen Seiten des Gefühlsspektrums bewegen. Aber wie wir eben auch schon besprochen haben, auch auf einer Trauerfeier ist Platz für Freude, für Dankbarkeit, für Wärme, für Nähe, für Geborgenheit. Das kannst du genauso auf einer Hochzeit haben. Und auch auf einer Hochzeit gibt es das Ritual, beispielsweise eine Gedenkkerze zu entzünden für die Menschen, die die Hochzeit als solches nicht miterleben können, eben weil sie schon von uns gegangen sind. Also da gibt es auch durchaus Überschneidungen. Und ich habe schon eine Hochzeit gemacht für ein Pärchen, welches mich auf einer Beisetzung als Trauerredner gesehen hat. Und dann war ich noch gar kein Hochzeitsredner. Das waren diejenigen, die mich gefragt haben, hey, kannst du dir das nicht eigentlich mal vorstellen? Mhm. Und das, warum eigentlich nicht? Und macht auch sehr viel, macht sehr viel Spaß. Ja.
Wenn ich so drüber nachdenke, was sind die großen Momente im Leben, dann würde mir als erstes so diese drei Sachen einfallen. Also Sterben, dann Geburt, seine eigene Geburt oder die Geburt von einem Kind, und heiraten. Das wären so die drei großen, die mir einfallen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber das sind so die Momente, wo wirklich das Leben so sich voll entfaltet, so voll intensiv ist.
Ja, also klar, eigene Geburt auf jeden Fall, Geburt der eigenen Kinder, so als Väter. Ich glaube, jeder, der ein eigenes Kind hat, der weiß, dass das ein komplett lebensumkrempelndes, veränderndes Ereignis ist. Hochzeiten, gut, ja, Hochzeiten, ich glaube, schafft nicht jeder, sich wirklich nur dieses eine Mal das Ja-Wort zu geben. Deswegen glaube ich, dass es da auch, dass man da nochmal ein bisschen abstufen sollte, ja, dass es auch die Menschen gibt, die mehrfach heiraten, so dass da vielleicht der Impact ein bisschen weniger wird, ja, und dann steht am Ende des Lebens der Tod.
Ja. Wir kommen zur letzten Frage, und kennst du den Podcast Hotel Matze?
Ich kenne den Namen, ich habe ihn aber noch nicht gehört.
Ich bin großer Fan, also mache auch gerne Werbung an der Stelle für den Podcast. Und Matze fragt seine Gäste am Ende immer drei schnelle Fragen. Und ich habe den Podcast heute Morgen noch gehört, und da habe ich gedacht, eine dieser drei Fragen passt total gut zum Thema heute. Die Frage ist nämlich, was möchtest du gewesen sein? Das heißt, was möchtest du, also Fabian, woran sich Menschen an dich erinnern, wenn du nicht mehr da bist? Wenn es einen Trauerredner gibt, der Rede über dich und dein Leben hält, was ist so eine Sache, die dir wichtig ist oder über die du dich freuen würdest?
Nur eine Sache, ja. Mir fallen gleich mehrere Sachen ein.
Gerne.
Ich möchte gern als Mensch in Erinnerung bleiben, der ein großes Herz hatte, der ein warmes Herz hatte, der auch da war, wenn man ihn brauchte, der auch da war, wenn man ihn vielleicht nicht brauchte in den Momenten, wo man das vielleicht gar nicht für nötig gehalten hätte. Ich möchte als jemand in Erinnerung bleiben, der positiv und optimistisch durchs Leben gegangen ist und Menschen das Gefühl gegeben hat, genauso richtig zu sein, wie sie sind, unprätentiös und ohne große Befindlichkeiten. Ja, mit dem Herz am rechten Fleck. Da würde ich mich freuen.
Sehr schön. Fabian, auch als, danke für deine Zeit.
Als guter Papa möchte ich natürlich auch in Erinnerung bleiben. Und ein Partner.
So wie ich dich bisher kennengelernt habe, wird das ganz bestimmt so sein. Danke für deine Zeit, für die Offenheit, auch aus deiner Erfahrung und deiner persönlichen Erfahrung auch zu sprechen. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was du den HörerInnen mitgeben möchtest?
Nee, Daniel, erstmal vielen Dank an dich, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, heute hier mit dir reden zu dürfen, dass du die, ja, dass du dir die Zeit nimmst und dass du auch das ehrliche Interesse hast, was ich spüre. Ja, bin dir da sehr, sehr dankbar und finde es auch verrückt, dass wir nach den Monaten, wo wir uns das erste Mal wirklich eigentlich nur kurz und oberflächlich unterhalten haben, es wirklich geschafft haben, recht schnell hier zusammenzukommen. Also großes Dankeschön an dich dafür. Was möchte ich noch sagen? Ja, hört auf euer Herz, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr vielleicht in einer Festanstellung seid und damit unzufrieden seid und das auch lange mit euch rumtragt. Das ist jetzt unabhängig von meinem speziellen Beruf des Trauerredners, sondern irgendwo da so eine Stimme in euch spricht, dass da mehr in euch schlummert und mehr steckt, dann versucht dieser Stimme nachzugehen und zu schauen, was euch gut tut, wo eure Talente schlummern, um das vielleicht auch beruflich auf die Straße zu bringen. Vielleicht auch erst mit einem Teilzeitmodell, um dann das Thema Selbstständigkeit mal auszuprobieren. Ich bin darüber sehr happy und dankbar. Weiß nicht, ob ich immer in der Selbstständigkeit bleiben möchte und werde, aber für den Moment ist es eine ganz tolle Erfahrung, die ich missen möchte. Und vielleicht gibt es ja da draußen noch ein paar mehr Menschen, denen es ähnlich geht, denen nur der Mut gefehlt hat, das zu tun, weil das war bei mir immer ein großes Thema. Fehlender Mut, fehlende Überzeugung. Ich bin sehr happy, dass ich diesen Schritt machen konnte.
Mit allen Herausforderungen gleichzeitig. Schön, dass du den Mut gefunden hast. Schön, dass du heute da warst und schön, dass du diesen wichtigen Job machst und für dich gefunden hast. Danke dir.